Ja, vielen Dank, lieber Marc. Ich bin Schwabe, das stimmt, das hört man vielleicht auch ein bisschen. Macht nichts, wir hatten letztes Mal das Thema Identität, da fühle ich mich dann auch zugehörig. Ein Schwabe in Sachsen, ich glaube, das funktioniert auch ganz gut. Habe schon heute Morgen jemanden getroffen aus dem Schwabenländle. Das hat mich dann doch gefreut, hat meine Seele ein bisschen erquickt. Erquickung der Seele, ein interessantes Thema. Vielen Dank für die Einladung. Allein schon hier zu sein bei euch, ich habe schon viel gehört von Leipzig und mal immer wieder reingeschaut. Und auch da war das schon Erquickung für die Seele, hierher zu kommen. Und hier bei euch zu sein, auch seit gestern waren wir zusammen, Iris und Marc. Vielen Dank für diese Gastfreundschaft. Wir hatten uns auch schön ausgetauscht. Es gibt so vieles, was die Seele erquickt und was die Seele erfreut. Man kann sich diesem Thema auf verschiedene Weise nähern. Man kann jetzt sagen, okay, ich mache eine 10-Punkte-Liste, die man abarbeitet und dann ist man glücklich. Das wäre eine Möglichkeit. So, wenn man reinschaut ins Internet, da gibt es auch immer wieder viele Tipps und Möglichkeiten, wie man die Seele erquickt, die durchaus praktikabel sind und die man dann auch anwenden kann. Ich habe mir gedacht, ich möchte mich so ein Stück weit von drei Seiten aus diesem Thema nähern und das euch so nahe bringen, etwas, was auch mich selber bewegt hat und was mich auch selber betrifft. Und Seele, ich weiß nicht, also was euch bei dem Begriff einfällt, das ist ein sehr breiter Begriff, man spricht viel von der Seele, aber man sieht sie nicht, ja. Man kann sie irgendwie nicht greifen, wir können sie nicht ertasten. Und doch haben wir ständig mit ihr zu tun, also sie begleitet uns ständig in unserem Alltag und wir sprechen von ihr. Und in unserer Sprache ist der Begriff Seele so ganz selbstverständlich zu Hause. Und wenn ich jetzt euch oder Sie fragen würde, wie geht's denn der Seele, dann bekäme man ganz, ganz verschiedene Antworten, ob hier jetzt oder auch zu Hause so, wie geht's denn deiner Seele? Und wenn man dann drüber nachdenkt, dann kann man immer eigentlich so eine Antwort geben. Die Seele kann zur Ruhe kommen. Die Seele kann niedergeschlagen sein. Man kann die Seele baumeln lassen, also interessante Begriffe, die da sind. Es kann auch eine Last auferlegen. Man spricht auch davon, wenn man sich einig ist, dass man ein Herz und eine Seele ist. Wenn man sich sehr verbunden fühlt, man kann sich vieles von der Seele reden. Man kann mit Leib und Seele dabei sein. Das ist auch schon die Beziehung, die wir auch hier schon hatten. Der Körper und Seele hängen ja sehr eng miteinander zusammen. Unsere Seele kann gesund sein. Sie kann fröhlich sein. Ich glaube, jeder kennt solche Momente in seinem Leben, wo er so dieses Gefühl hatte, wow, am liebsten soll es so bleiben, meiner Seele geht so gut. Ob das eine Erinnerung ist an den Urlaub, den man hat, oder am Meer oder in den Bergen oder beim Jogging und man sieht die Sonne aufgehen. Und ich glaube, wir alle kennen solche Momente, die wir auch abrufen können und sagen können, da ist etwas, das macht was mit meiner Seele, oder? Das tut meiner Seele gut. Das würde ich am liebsten so behalten oder ein gutes Essen oder was auch immer. Ja, es kann völlig verschieden sein, was so deiner Seele gut tut. Sie kann fröhlich sein, sie kann unbeschwert sein, sie kann voller Zuversicht und voller Hoffnung sein, sie kann krank sein, sie kann niedergeschlagen sein, bedrückt sein, übermaßen belastet. Seelische Krankheiten erkennt man gar nicht so schnell. Denn sie betreffen oft unser Denken, also unser Inneres, unser Fühlen, unseren Willen und damit natürlich auch unser Verhalten und dann kann es auch deutlich werden. Seelische Nöte nehmen zu, wenn wir im Internet schauen oder wenn wir die entsprechenden Seiten aufrufen, dann sehen wir das, dass psychische Erkrankungen, also seelische Erkrankungen sehr stark zunehmen, bis hin zur Berufsunfähigkeit. Und seelische Nöte, und das möchte ich ganz bewusst auch sagen, machen auch vor gläubigen Menschen nicht halt. Wir alle sind davon betroffen und wir alle bewegen uns auch in solchen Situationen. Ich glaube, jeder kann auch davon reden. Und ich habe gedacht, es ist doch gut, dass im Grundgesetz, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, im Grundgesetz Artikel 140, der hält fest, dass der Sonntag, also heute, und die gesetzlichen Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt sind. Ist sowas Schönes, oder? Also unser Grundgesetz schützt den Sonntag nicht nur, dass man frei hat, sondern hier steht tatsächlich zur seelischen Gesundheit oder zur seelischen Erquickung, wenn ich jetzt mal beim Thema bleiben darf. Das finde ich schön. Es ist auch gut, darüber nachzudenken, was für uns Sonntag bedeutet und was für uns die Feiertage, die ja oft kirchliche Feiertage sind, was sie denn bedeuten. Gut, die Frage ist, was hilft meiner Seele? Wie kann ich ihr Gutes tun? Wie kann ich sie aufrichten? Was kann oder auf was muss ich achten? Ich habe jetzt keine 10-Punkte-Liste. Wie gesagt, ich möchte mich verschiedentlich an dieses Thema annähern und auch natürlich fragen, was sagt die Bibel dazu? Was lesen wir denn darin? Ich werde die ein oder andere Aspekte ausführen können, innerhalb von 30 Minuten sicher nicht alles, aber so Gedankenanstöße euch mitgeben und dabei immer auch wieder den Bezug setzen zu den Themen, die auch bisher da waren, also Bereich Körper, Bereich Zukunft, auch Bereich Identität. Ich möchte zurückgehen auf ganz am Anfang zur Bibel, da heißt es, da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen, also Seele steht hier, war der eine lebendige Seele in 1. Mose 2, Vers 7. Der Mensch bekommt nicht eine Seele, sondern er ist eine Seele. Der ganze Mensch ist davon betroffen. Sein Leib, sein Geist, wenn man das so sagen darf, ohne das jetzt aufzuteilen, und auch die und all sein Empfinden, all das, was in ihm ist, da gibt es noch mehrere Begriffe im Hebräischen, zum Beispiel das, der Begriff Herz gehört damit dazu. Alles ist der Mensch. Der Mensch ist also Seele, in diesem Sinn innerlich, aber nicht nur. Er ist Körper, aber nicht nur. Er ist Geist, aber nicht nur. Er ist ein Wesen, das von Gott geschaffen wurde, und er wurde von Gott geschaffen als eine lebendige Seele, als eine Einheit. Also man darf das nicht trennen und sagen, da ist jetzt irgendwo die Seele und die rutscht dann, wenn man stirbt, irgendwo raus und der Körper vergeht. Nein, wir sind eine Einheit von Gott geschaffen. Das haben wir auch in der ersten Predigt schon so gehört. Der Begriff Nefesh steht dafür im Hebräischen und da kommt über 750 Mal im Alten Testament vor. In der griechischen Übersetzung steht der Begriff Psyche, der wird dann auch im Neuen Testament übernommen. Den Begriff, den kennen wir eher, eben auch Psychologie, die Lehre von der Seele, das davon abgeleitet ist. Aber meist wird der Begriff Nefesh mit Seele übersetzt. Er steht für Leben, er steht für Hals im Hebräischen, das heißt Begehren, Sehnsucht, das Bedürfnis eben auch Hunger gestillt zu bekommen, für Atem, für das Gewissen und für die Motivation. Und jemand hat gesagt, das hat mir gefallen, für diesen Menschen, den er geschaffen hat, da zeichnet sich Gott verantwortlich. Er gibt ihm seinen Odem, seinen Geist haucht er in ihn hinein, seinen Lebensatem und macht ihn so lebendig. Er gibt ihm den Lebensraum, in dem er sich aufhalten kann, das Paradies. Und er gibt ihm die Lebensmittel, damit er leben kann. Gott war der Versorger. Gott gibt alles, was dieser Mensch, was diese Seele braucht, damit sie leben kann. Und dann kam der Sündenfall und somit die Trennung von Gott. Die Trennung von dem Schöpfer. Und zum ersten Mal erleben sie Angst. Und es dauert nicht lang, bis Wut auftaucht, bis Neid auftaucht, bis Eifersucht auftaucht. Also im Bereich der Seele eine Zerstörung, die zum ersten Mord führt. Kain, der Abel erschlägt. Und so hat sich die Lebenswelt der Menschen radikal verändert. Und ein Fluch kam über den Menschen. Und das betrifft uns heute genauso, bezüglich der Arbeit, bezüglich der Partnerschaft, bezüglich dem Leben an für sich. Schmerzen sollen Menschen begleiten. All das sind Herausforderungen, die wir auch heute noch spüren. Aber das Schöne ist, Gott ließ die Menschen nicht allein. Er bricht seine Beziehung zu ihnen nicht ab. Er wird buchstäblich, ich bin beim Thema, ja, er wird buchstäblich zu ihrem Seelsorger. Gott wird zu ihrem Seelsorger für sie. Und dieser Bogen geht bis zum Schluss, das, was wir gehört haben in der ersten Predigt, die Wiederherstellung. Und man kann sogar sagen, es wurde der erste Garten erwähnt, denn der zweite Garten Gethsemane, man könnte vom dritten Garten sprechen, wiederum in der Zukunft im Paradies, denn auch dort gibt es Bäume des Lebens, das ist doch interessant. Der Bogen zieht sich von Paradies zu Paradies und dazwischen leben wir. Und dann müssen wir lernen, damit umzugehen und damit zu leben, mit all den Widrigkeiten, mit all den Schwierigkeiten. Und dazu gehören eben auch die psychischen und die seelischen Belastungen, wo wir, ja, die wir spüren, aber wo es auch darum geht, was können wir unserer Seele auch Gutes tun, denn das gehört auch mit dazu. Was erfreut unsere Seele? Wir haben schon Psalm 23 gehört, ja? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Und er erquickt meine Seele. Der Herr erquickt meine Seele. Ich möchte ganz kurz noch ein paar einführende Gedanken machen. Geben. Psychische Belastung, Krankheiten können eben in ihrem jeweiligen Schweregrad ganz verschieden sein. Zum Beispiel Depression oder Angststörungen oder Essstörungen, was auch immer jetzt. Und das möchte ich sagen, wenn das sehr stark wird, ist es wichtig, dass man auch professionelle Hilfe holt. Glaube und professionelle Hilfe schließen sich nicht aus. Das ergänzt sich gegenseitig. Ich möchte es nur von vornherein sagen. Und die Entstehung von Leiden können extrem verschieden und vielfältig sein. Deswegen gibt es auch da gar keine einfache Antworten darauf. Das finden wir in unserem Körper, in unserer Erbanlage, in körperlichen Gebrechen, Infektionen, denken wir an Covid, Langzeitwirkungen, die auch unsere Seele betrüben, aus dem Umfeld, Kindheitserlebnisse, Lebensumstände, Stress und so weiter und so fort. Man könnte da eine ganze Reihe darüber machen, was es heißt, belastet zu werden. Und man hat den Eindruck, und es ist auch so, dass diese Belastungen zunehmen, weil unser Lebensrhythmus oft ein ungesunder Lebensrhythmus wird. Und viel mehr Anspannungen und Anforderungen auf einen einstürmen. Die Welt ist auf der einen Seite einfacher geworden für uns, auch gerade so an all die Erfindungen, die man hat. Und auf der anderen Seite ist sie stressiger geworden, weil man viel mehr in die Zeit mit einpackt. Die Bibel verschweigt seelische Probleme überhaupt nicht. Vom Anfang der Bibel bis zum Schluss wird auch davon berichtet. Und es gibt keinen Glaubensheld, der frei war von seelischer Niedergeschlagenheit. Keiner. Ja, also wenn wir uns irgendwo ein Ideal raussuchen möchten aus der Bibel, dann werden wir dies nicht finden. Kein Mose, kein Abraham, kein Jakob, kein David, kein Elia, kein Jeremia, keine Jünger, kein Paulus und nicht einmal Jesus war davon befreit. Denn er selber hatte Angst und war vertraut mit dieser Angst und sie hatten zu kämpfen. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir nicht allein sind. Wenn wir spüren, da ist eine Belastung da, mir geht's nicht gut, möchte ich dir sagen, du bist nicht allein. Sondern das ist etwas, was ein Stück weit zu unserem Leben mit dazukommt, mit dazugehört. Und das ist schon doch auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Ich möchte mich von drei Seiten her diesem Thema nähern. Die Zeit, die geht irgendwie zu schnell hier in Leipzig. Also bei uns in Süddeutschland, da geht es ein bisschen langsamer. Ich möchte eine Textstelle lesen, die wir im Alten Testament finden, als auch im Neuen Testament finden. Aus Markus 12, Vers 30. Nun trat er, der Schriftgelehrte, näher und fragte ihn, Jesus, welches ist das Wichtigste von allen Geboten? Und Jesus sagte, das wichtigste Gebot ist, höre Israel, der Herr, unser Gott ist der alleinige Herr. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, also wir sprechen hier von Seele, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, auch zur Seele gehören, mit deinem ganzen Verstand, auch zugehörig zur Seele. Und mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Ich habe gedacht, das ist mit ein Schlüssel für seelische Erquickung und mit ein Schlüssel für seelische Gesundheit. Punkt 1, eine gesunde Seele erwächst aus einer gesunden Beziehung zu Gott. Glaube kann sich sehr vielfältig erweisen und zeigen. Und Glaube per se ist nicht immer ein gesunder Glaube. Nicht jeder Glaube ist ein Glaube, der uns aufrichtet und der uns hilft. Es gibt so viele Gottesbilder, es gibt so viele Glaubenskonstrukte, die zerstörerisch sind und die unsere Seele niederdrücken und die unsere Seele eben nicht aufbauen und unsere Seele nicht erquicken. Vielleicht kommen bei dem einen und anderen solche Punkte und solche Aha-Erlebnisse. Wie entstehen Gottesbilder? Sie entwickeln sich aus unseren Erfahrungen, die wir machen. Sie entstehen durch unsere Bedürfnisse, die wir haben. Sie entstehen durch Analogien zu Autoritätspersonen, mit denen wir Umgang hatten. Da kommt sehr viel rüber. Wie haben wir denn das alles erlebt? Und all das projizieren wir auch auf Gott. Und dadurch entsteht und entwickelt sich unser Gottesbild. Und das ist wichtig auch zu erkennen, welches Gottesbild glaube ich dann, an welchen Gott glaube ich denn? Und da gibt es verschiedene Bilder, und die tauchen für mir auch immer wieder auf in den Gesprächen, nur ein paar zu nennen. Der liebe Gott, der so harmlos ist, der immer vergibt, ja, das ist der Gott der billigen Gnade. Ja, ich kann erleben, wie ich will, und dann wird er mir schon vergeben. Der Herrgott, der irgendwo ist, der Drohfingergott, kennt ihr denn? Ja, pass auf, kleines Auge, was du tust. Wenn wir das so lesen, dann denken wir, nein, 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 nicht. Aber es sitzen so viele Menschen, auch Studenten mir gegenüber, die genau auch oft von diesem Gott geplagt werden, alles richtig zu machen. Der Schuldfinger, was machst du da? Der Gesetzgeber, der Polizist, der alles regelt, der leistungsorientierte Gott, der Feuerwehrmann, der schließlich kommen muss, wenn ich ein Problem habe, oder der Weihnachtsmann Gott oder was auch immer. Geschwister, es ist wichtig zu schauen, mal hinzuschauen, an welchen Gott glaube ich denn? Zu welchem Gott lade ich denn ein? Vor welchem Gott beuge ich denn meine Knie? Und das hat viel mit der Quickung der Seele zu tun. Und Gott sagt, dein Herz ist mir wichtig, nicht deine Leistung, nicht das, was du tust. Dein Herz ist wichtig. Gott anzubeten mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was in mir ist, ihm zu begegnen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, haben wir letzten Sonntag gehört. Kommt her zu mir alle. Ich will euch erquicken. Ich will eure Seele erquicken, sagt Jesus. Wenn wir Gott kennenlernen müssen und sein Herz erfahren möchten, wenn wir wissen möchten, wie Gott ist, dann ist es gut, uns Jesus zu nähern und Jesus anzuschauen, denn in ihm zeigt sich der Vater. Wie Gott ist. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Wenn jemand mit gebrochenen Herzen umgehen kann, dann ist es Jesus. Amen. Wenn jemand ein guter Seelsorger ist, dann ist es Jesus. Und in diesem Wort Erquickung, da steckt das Wort Ruhe, Anapao, daher kommt unser deutsches Wort Ruhe. Das heißt loslassen, zur Ruhe kommen. Der erste Tag der Menschheit war ein Ruhetag, als Gott ihn erschuf. Und Gott selber hat Ruhe geschaffen. Kurze Einblicke in die Psalmen. Psalm 23 hatten wir schon, du erquickst meine Seele. Wisst ihr, David, der Psalmen, war kein Held, er war eher ein Antiheld. Wenn wir die Psalmen anschauen von ihm, dann geht es um Schuld, um Verzweiflung, um Feinde, um Ängste, dann geht es um Traurigkeit. Lest mal die Psalmen, das ist nicht der David, der den Goliath besiegt, das ist nicht der David, das ist der David mit seiner Harfe. Ja, das ist ein ganz anderer David, lest mal die Psalmen durch, leider können wir nicht so darauf eingehen, aber das ist der David der Psalmen. Und immer wieder spricht er zu seiner Seele und immer wieder kommt er, und da können wir auch lernen, sagen, ich möchte mit David gehen, ich möchte auch mein Herz betrachten und möchte mich zu Gott hinwenden. Psalm 42, Vers 12, warum bist du so bedrückt, meine Seele, und so unruhig in mir? Warum bist du so verzweifelt? Warte doch auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Psalm 31, Vers 9. Es ist so ein schönes Bild. Du hast mich in die Hand meiner Feinde gegeben. Und jetzt kommt dieses Bild. Weiten Raum hast du für mich geschaffen. Luther setzt, du stellst meine Füße auf einen weiten Raum. Und das ist Entfaltung. Ein weiter Raum ist Entfaltung, ihr Lieben. Ein enger Raum macht Angst. Ein enger Raum grenzt ein. Ein enger Raum drückt die Seele nieder. Und Angst macht eng. Traurigkeit macht eng. Da sehe ich nicht mehr die Weite und die Größe. Und David, mitten in diesem Psalm, wir dürfen gerne mal zu Hause nachlesen, mitten in diesem Psalm, wo es auch um viele Probleme geht danach, Verse lang, sagt David, aber du, Herr, stellst meine Füße auf weiten Raum. Und das ist ein Punkt, wo unsere Seele Erquickung erlebt, bei einem Gott, der uns sieht, der dich sieht, der sich zuwendet und der nicht einengt und nicht eingrenzt, sondern die Füße auf einen weiten Raum stellt. In einem weiten Raum kann ich springen. Ja? Ein weiter Raum gibt mir Zukunft. Ein weiter Raum gibt mir Perspektive. Und da darf meine Seele zur Ruhe kommen. Ich möchte auf die nächste Folie gehen mit dem Lectio Divina. Das ist eine Gebetsmethode, die ich für mich immer wieder anwende. Und zwar besteht die aus 4 Schritten. Das hilft mir, mal anders zu beten. Ja, dann nehme ich mir so einen Psalm oder so einen Bibelvers oder so einen Text, den ich habe, und dann beginne ich ihn zu lesen. Und das ist der erste Punkt, dieses Wort zu lesen, für mich zu lesen, leise zu lesen, ruhig zu werden, an einen Platz zu gehen, wo mich auch nichts stört. Handy ausschalten, Telefon ausschalten, alles, was man tun sollte, zur Seite legen, keine To-Do-Liste haben, sondern sich dem Wort Gottes widmen. Es lesen. Und dann darüber nachdenken, was und warum, und sich hineindenken mit den Gerüchen, mit all dem, was da war und geschehen ist. Und man ist da mitten in dieser Szene mit drin. Und ich beginne schon zu fragen, was wird heute für mich wichtig? Und dann bete ich darüber und ich antworte Gott. Und ich schreibe mir das manchmal auf. Ich habe so ein Gebetsbuch, da schreibe ich mir die Gedanken auf und irgendwann lese ich sie mal wieder nach. Und dann hole ich mir das wieder zurück. Und dann dieses Verweilen in der Gegenwart Gottes. Und alle Gedanken wegzudrücken, alle To-Dos, alles, was man machen muss, wenn man anrufen muss, was man zum Essen kaufen muss, was man anziehen muss, ist doch so. Ja, wenn man beten will und zur Stille kommt, dann kommen einem 1000 Gedanken. Und dem muss ich widerstehen und darf lernen, weiterziehen zu lassen, diese Gedanken. Nur so jetzt mal als Anstoß, so eine Gebetszeit zu haben, 10 Minuten, eine Viertelstunde zu haben, mal anders zu beten, Wort Gottes zu beten, die Seele Gott gegenüber zu öffnen. Der zweite Punkt, eine gesunde Seele erwächst aus gesunden Beziehungen. Das werden wir dann noch das nächste Mal haben. Dazu eben paar Gedanken. Beziehungen, gesunde Beziehungen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen, haben Psychologen erkannt. Eine gesunde Bindung ist enorm wichtig. Menschen, die keine Bindung haben, die keine Bezugsperson haben, die werden krank. Und deswegen ist es wichtig für die Erquickung der Seele, auf gesunde Beziehungen zu achten, überhaupt auf Beziehungen zu achten. Das ist eine Herauslösung von der Ich-Bezogenheit. Wir werden manchmal heute so arg getrimmt, dass ich wichtig bin. Und wenn ich wichtig bin und ich mich wichtig nehme, das ist nicht gut für meine Seele. Ja, das ist so ein Narzissmus, der dann in übersteigerter Form sich hier zeigt. Und dann drehe ich mich immer um mich und ich bin wichtig und ich fühle mich dann verletzt und zurückgedrängt und. Ich mir meiner meins ist ja die stärkste Kleingruppe der Welt, das kennt ihr ja auch wahrscheinlich, ja. Die ist so unwahrscheinlich stabil. Ich habe eine Shell-Studie von Jahr 2019, die man hier kurz einblenden kann. Es ist interessant, da wurden Jugendliche gefragt, also sie untersucht, wie Jugendliche so ticken. Und da wurden Jugendliche gefragt, ich glaube so bis 24 oder so. Ja, und dann, was ist ihnen wichtig? Und im Bereich Familie und Beziehung, schaut mal auf die ersten 3 Bereiche. Die ersten 3 Bereiche sind gute Freunde, vertrauensvolle Partnerschaft und gutes Familienleben. Das zeigt die Bedürfnisse. Ja. Instagram kann das nicht vermitteln. Ich kann 1000 Likes haben, aber das ist nicht dasselbe, wie in direkten Beziehungen zu stehen. Für Erquickung der Seele ist es wichtig, dass ich in Beziehung bin, dass ich weg von mir schaue, hin auf andere schaue. Und das tut gut. Also Platz 1 bis Platz 3 geht es um Beziehungen. Helfen ist doch etwas Schönes. Und ich sag doch mal deinem Partner und deinem Freund oder deinen Eltern oder deinen Kindern einfach mal Dankeschön, ohne jetzt einen großen Grund zu haben. Es tut gut, oder? Also wenn jemand mir Danke sagt, einfach auch mal so für das, was ich gemacht habe. Also niemand ärgert sich darüber. Höchstens kann dir der Partner fragen, was hast du denn verbrochen? Ja, wenn man dann mit dem Blumenstrauß kommt. Aber es gibt Dankesübungen, wirklich Dankesübungen. Wir sind oft wir machen das zu wenig. Ja, wir nehmen so viel selbstverständlich. Und wie schnell reagieren wir negativ und wenn wir benachteiligt werden. Und ich möchte sagen, tu Gutes deiner Seele und äußere das auch deinem Partner, deiner Familie, wem auch immer gegenüber, Danke zu sagen, das tut gut. Christopher Peters, Vater der positiven Psychologie, also die untersucht, was einen stabil erhält und was einem gut tut. Er sagt auf die Frage, worum geht es in der positiven Psychologie, also um seelische Gesundheit, und er sagt, es geht um andere Menschen. Interessant. Es geht nicht darum, dass ich im Mittelpunkt stehe, sondern es geht darum, dass ich andere Menschen in den Mittelpunkt stelle. Martin Seligmann, der Papst der positiven Psychologie, sein letztes Buch heißt Aufblühen. Es ist interessant, mal reinzuschauen. Und er schreibt darin, andere Menschen sind das beste Gegenmittel gegen Betrübnisse des Lebens. Und er berichtet in seinem Buch von einem Kollegen, der Folgendes sagte: Wenn meine Mutter sah, dass ich als junger Bursche in schlechter Stimmung war, pflegte sie zu mir zu sagen, du siehst so angefressen aus, warum gehst du nicht los und hilfst jemandem? Und dann werde ich weg von mir abgelenkt, hin auf andere und helfen tut gut. Ich möchte eine Erquickung der Seele, ein wichtiger Punkt, hilf anderen. Schau auf andere, schau, was du tun kannst und was du investieren kannst. Und das ist auch in der Gemeinde so toll, deswegen ist Gemeinde auch toll. Natürlich einmal die Beziehung zu Gott ist ganz wichtig, aber auch die Beziehung zueinander ist ganz, ganz wichtig. Die Bibel ist voll davon. Helft einander, tragt einander, vergebt einander, ermutigt einander, einander. Schaut mal, wie viel Einanderformulierung es in der Bibel gibt. Es ist fantastisch. Und es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich mache das einfach mal ganz breit auf, ja, nicht nur auf Partnerschaft. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist, sondern dass er jemand hat, um sich hat. Schau nach jemand, zieh dich nicht zurück, schau nach jemand. Aber nicht nur, weil du etwas möchtest, sondern auch, dass du etwas geben kannst und dem anderen etwas Gutes tun kannst. Nimm es vor, du kannst auch jetzt schon eine SMS an jemanden schicken und sagen, danke, dass du da bist, danke, dass du mich begleitet hast, danke für deine Hilfe, danke für deine Unterstützung. Und es ist Öl, es ist Erquickung für die Seele. Und da bin ich jetzt beim zweiten Punkt. Ich habe noch 5 Minuten. Aber beim dritten Punkt, das ist nämlich der Gegensatz dazu, zu diesem sich hinorientieren zum anderen. Also das erste war eine gesunde Gottesbeziehung, ja, Erquickung der Seele, gesundes Gottesbeziehung. Das zweite war Gemeinschaft, gesunde Beziehungen, stabile Beziehungen zu entwickeln. Sehen wir schon bei Kindern, wie wichtig das ist, jemand zu haben, der einem vertraut, der einen unterstützt, der einen trägt. Mit wem kannst du reden, mit wem kannst du dich austauschen, das ist so wichtig. Der dritte Punkt ist im Prinzip der Ausgleichspunkt zu diesem. Das eine ist das sich drehen um sich selbst, das negative Drehen um sich selbst und das Hinwenden zum anderen muss aber ausgeglichen werden durch auch eine gesunde Ich-Beziehung. Ja, in der Bibel steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Beides kann extrem werden und beides kann ungesund werden und beides kann niederdrücken. Lerne, und da einige Punkte, die ich jetzt einfach so mal sage. Erstens, lerne dich zu lieben. Das ist so wichtig. Schau in den Spiegel oder kannst du in den Spiegel schauen oder wie ging es dir heute Morgen und sagen, toll, dass es dich gibt. Ja, schön, dass es dich gibt. Gut siehst aus, ein paar Runzeln vielleicht, ein bisschen graue Haare. Ja, aber gut, dass es dich gibt. Ich liebe dich. Das ist so wichtig, auch dass du zu dir selber sagst, ich mag mich. Manchmal sage ich den Studenten, mach mal eine Liste in irgendeinem Fach. 5 positive und 5 negative Aspekte, die dir einfallen von dir. Was denkt ihr, welche Liste am schnellsten voll ist? Und das ist so typisch. Wir sehen so schnell unsere Fehler. Aber die Gaben, die wir bekommen haben, das Gute, was wir bekommen haben, das erkennen wir so nicht. Achte auf dich selbst, schreibt Paulus an Timotheus. Achte auf dein Herz, steht in Sprüche 4, Vers 23, denn da aus diesem strömt das Leben. Das heißt, dass du etwas dafür tun kannst und das ist mir wichtig. Leg dein Glück nicht in die Hand anderer Menschen allein, sondern leg dein Glück auch in dich selber hinein, dass du entscheiden kannst, wann du glücklich bist. Was ich weggebe von mir, wenn ich mein Glück im Erfolg, im Lob, in der Anerkennung sehe und in der Wertschätzung und in dem sehe, was ich leiste, dann lege ich mein Glück in die Hand anderer Menschen. Was andere Menschen mir geben, das können sie mir auch wieder nehmen. Und was bleibt dann? Ich bin wertvoll, weil Gott mich so geschaffen hat, wie ich bin. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und das darf und muss, das darf glücklich machen. Gott sagt zu Jesus bei der Taufe, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Gott sagt zu dir, du bist meine geliebte Tochter und du bist mein geliebter Sohn. Und ich habe wohlgefallen an dir. Das ist wichtig. Lerne zu dir Ja zu sagen. Lerne ausgewogen zu leben zwischen Entspannung und Anspannung. Das Tempo wird immer schneller. Wann hast du Erholungszeiten für deine Seele? Die Seele baumeln zu lassen ist so wichtig. Das haben wir manchmal vergessen. Ruhepausen zu setzen, nicht alles zu füllen, mal Zeiten zu haben, wo ich nichts tue. Die Feiertage sind geschützt. Wie setze ich sie ein? Was kann ich tun für meine seelische Erbauung? Und drittens, achte auf deine Grenzen. Und das ist auch wichtig. Da geht es um Begabung. Da geht es darum, was ich habe. Und da geht es darum, was ich nicht habe. Wenn ich mich ständig überfordere, und das kann auch im Vergleichen sein, wenn ich mich ständig überfordere, dann lebe ich ständig in der Anspannung. Versteht ihr? Wenn es mir um Anerkennung geht, lebe ich ständig in der Anspannung, sie nicht zu verlieren. Wenn mir die anderen so wichtig sind, lebe ich ständig in der Anspannung, eben das zu erhalten und zu bekommen. Schau auf dich selber, das ist so wichtig. Schau auf dich selber und nimm das an, was du kannst. Und was du nicht kannst, das kannst du nicht. Nicht jeder kann alles. Und es ist so wichtig, auch seine Grenzen zu erkennen und zu sagen, ja, in meinen Grenzen darf ich zur Ruhe kommen und darf ich mich entwickeln. Jeder hat das Maß seiner Begabung bekommen. Also, eine gesunde Gottesbeziehung ist so wichtig. Schau, wie baust du und wie lebst du deine Beziehung zu Gott, um deine Seele zu erquicken. Zweitens, lebe gesunde Beziehungen. Schau auf die anderen. Schau, was du tun kannst. Tut so gut. Das sind manchmal Kleinigkeiten. Wenn ich im Auto fahre und jemand will einbiegen und ich winke ihm generös hinein, gell, und er bedankt sich. Man kennt den Menschen nicht mal. Aber das tut doch auch schon gut, oder? Ja, oder wie auch immer jetzt, ja. Nicht verbittert sein. Manches auch mal mit Humor zu nehmen. Mal drüber zu lächeln, auch wenn man einen Fehler gemacht hat. Auch in den Beziehungen. Tu was Gutes. Schau auf den anderen. Kümmere dich um Menschen, versuch Beziehungen zu bauen. Der dritte Aspekt ist, schau nach dir selber. Verlier dich nicht in den anderen, das wäre das Extrem. Ja? Sondern schau auch nach dir in gesunder Art und Weise, dich zu lieben und dich zu schätzen und das zu sehen, was Gott in dich hineingelegt hat. Ich möchte abschließend ein Gedicht lesen von Dietrich Bonhoeffer. Da sind beide Aspekte mit drin. Ja, da sind beide Aspekte mit drin. Und da heißt er, Gott, zu dir rufe ich. Gott, zu dir rufe ich am frühen Morgen, hilf mir beten und meine Gedanken sammeln. Ich kann es nicht allein. In mir ist es finster, aber bei dir ist Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Frieden. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe in der Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue. In meinem vergangenen Leben, du hast mir viel Gutes erwiesen. Das ist die gute Gottesbeziehung. Du hast mir viel Gutes erwiesen. Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand nehmen. Das ist die andere Seite, dass ich zu integrieren habe. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Und zu diesem Gott möchte ich dich einladen, der du hier bist und auch der du zuschaust. Zu diesem Gott möchte ich dich einladen, das Herz zu öffnen, dich von ihm berühren zu lassen, auch in deiner Seele berühren zu lassen, wo es dir schwer geworden ist, wo kein Ausweg da ist. Such Gott, such andere Menschen. Und schau auf das, was du tun kannst, auch was du entscheiden kannst. Und möchte dich einladen, diesem Gott zu begegnen, wie auch immer jetzt. Ob ein Gebet zu sprechen oder sich zu öffnen, das Herz zu öffnen. Vielleicht zum ersten Mal zu sagen, ja, dieser Gott, den möchte ich in meinem Leben haben. Ja. Nicht die anderen Götter, die muss ich zerstören, sondern diesen Gott, der sich mir zeigt in Jesus, der meine Seele erquickt, den möchte ich haben. Und ich möchte auf andere Menschen schauen und helfen, wo ich tun kann, wie auch immer ich tun kann. Ich möchte dankbar werden anderen Menschen gegenüber. Dankbarkeit. Und ich möchte auch mich wertschätzen, weil Gott mich geliebt hat. Wenn Gott zu mir sagt, du bist mein geliebtes Kind, darf ich nicht zu mir sagen, du kannst nichts und du taugst nichts. Dein Verstand redet so viel zu dir, aber das stimmt nicht alles, was er sagt, glaub mir. Der redet von morgens bis abends, aber oft lügt er auch. Und er sagt ja nicht die Wahrheit. Es ist gut, sich an dem zu orientieren, was sein Wort mir sagt, Erquickung der Seele zu bekommen. Du bist der gute Hirte, das haben wir gesungen. Du erquickst meine Seele. Danke, Herr Jesus, dafür, dass du da bist, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dich in unserem Leben haben dürfen, dass wir Menschen um uns haben, die uns stützen, die uns begleiten, die auch helfen, unsere Seele wieder nach vorne zu schauen. Danke, dass du mich und dass du uns alle geschaffen hast, bei Namen gerufen hast, dass unsere Seele sich erheben darf auch und immer wieder aufstehen darf und dass wir dies spüren und wissen dürfen, du nimmst mich und du nimmst uns alle an. Danke, Vater, für deine Nähe. Danke dafür. Amen.